Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Konkreter Missbrauchsverdacht in einer Spandauer Kita. Ein Mitarbeiter soll mehrere Kinder sexuell missbraucht haben. Die Polizei bestätigte dem RBB, dass ermittelt wird. Reporterin Natascha Gutschmidt schildert, wie der Fall ins Rollen kam.
Mehrere Eltern haben Anzeige gegen den Mann erstattet. Der ist 32 Jahre alt und soll die sexuellen Handlungen während der Betreuungszeiten vorgenommen haben, also während die Kinder in der Kita waren. Verschiedene Medien berichten, dass Eltern sich schon vorher über den Mann beschwert hätten. Sie sollen gesagt haben, dass mit dem etwas nicht stimmt. Die Kita-Leitung soll aber nicht reagiert haben. Außerdem steht noch der Vorwurf im Raum, dass schon Ende letzten Monats Anzeigen gegen den Verdächtigen gestellt wurden. Die Behörden hätten die Kita aber erst eine Woche später informiert. Der Polizist, mit dem ich gesprochen habe, sagte mir dazu, dass das jetzt alles geprüft wird. Kindesmissbrauch sei ein sehr sensibles Thema, für das es auch Fachabteilungen gebe. Also es hörte sich schon danach an, als hätte es eine Verzögerung gegeben.
Die Kita-Leitung informierte dann die Eltern über die Vorwürfe auf einer Versammlung. Eine Frau soll daraufhin zusammengebrochen sein. Sie musste von Notfallsanitätern behandelt werden.
Laut Feuerwehr ist die psychosoziale Notversorgung angerückt und hat 40 Elternteile und 15 Mitarbeitende der Kita betreut. Alle wurden angesprochen und einige haben auch Hilfe in Anspruch genommen. Einen Transport gab es aber nicht, sagt die Feuerwehr. Auch die Polizei war da. Sie hat den Einsatz der Feuerwehr unterstützt.
RBB-Reporterin Natascha Gutschmidt über den Verdacht auf sexuellen Missbrauch in einer Spandauer Kita. Der Berliner Senat hat die Entscheidung über neue Regeln für Geimpfte und Genesene verschoben. Michael Müller, regierender Bürgermeister, sagte, dass die Beratungen über das 2G-Modell aber bald abgeschlossen werden könnten. RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
Müller deutete an, dass auch in Berlin die Optionsregel eingeführt werden könnte. Veranstalter, Gastronomen, aber auch Museen und andere Einrichtungen würden dann die Möglichkeit erhalten, nur noch Geimpfte und Genesene einzulassen. In Berliner Clubs ist 2G schon möglich, nachdem ein Betreiber geklagt hatte. Die grüne Wirtschaftssenatorin Popp wirbt dafür, Gastronomen und Veranstaltern die Möglichkeit zu geben, nur Geimpfte und Genesene einzulassen. Sitzplatzbegrenzungen und Mindestabstände könnten dann wegfallen. Auch der Gastroverband DEHOGA ist für eine Wahlfreiheit zwischen 2 und 3G. Die AfD kritisiert grundsätzlich, dass der Senat keine Lockerungen beschlossen habe und eine Chance zur Rückkehr in die Normalität vertan habe.
Jan Menzel, RBB24, Landespolitik, Berlin. Eine Gesetzesänderung in letzter Minute, kurz vor der Wahl zum neuen Abgeordnetenhaus, erhitzt die Gemüter in Berlin. Nicht nur in der Politik, denn es geht um das Schulgesetz. Absurd nennen Schulleiter die Änderungen. Grund ihres Ärgers, sie sollen einen Teil ihrer alleinigen Haushaltskompetenz verlieren. Künftig soll die Schulkonferenz demokratisch über den Etat abstimmen. Kirsten Buchmann berichtet aus der Redaktion Landespolitik.
Ein Punkt geht der Vorsitzenden des Interessenverbands Berliner Schulleitungen, Astrid Sabine Busse, besonders gegen den Strich an den vorgesehenen Schulgesetzänderungen. Dass die Schulkonferenz grundsätzlich bestimme, wie das Schulbudget verwendet werden soll.
Es kann nicht sein, dass eine Schulkonferenz dann die Entscheidungen der Schule unter Leitung der Schulleiterin einfach überstimmt. Ist einfach absurd.
In der Schulkonferenz sitzen neben Schulleitung und Elternvertretern an den Grundschulen unter anderem auch zwei Schüler der 5. und 6. Klassen, die mit beratender Stimme Rederecht haben. Busse fürchtet daher, mit 10-Jährigen den Haushalt diskutieren zu müssen. Das beschneide die Eigenverantwortung der Schulleitung. Dabei treffe sie fachlich fundierte Entscheidungen und habe sie auch in der Vergangenheit schon der Schulkonferenz dargestellt. Kritik von Schulleiterseite gibt es auch daran, dass für den Klassenrat mindestens eine Stunde pro Woche zur Verfügung stehen soll. Dort sollen unter anderem die Klassensprecherin oder der Klassensprecher gewählt, sowie Vorhaben und Konflikte diskutiert werden. Astrid Sabine Busse findet das soziale Lernen zwar gut, wundert sich aber.
Wo sollen denn diese Stunden herkommen? Die fallen ja nicht vom Himmel.
Auch die Vereinigung der Gymnasialschulleiter kritisiert, den Schülern fehle so eine Stunde für den Fachunterricht. Sie fordert, die Schulgesetzänderung zu stoppen, um eine öffentliche Diskussion zu ermöglichen. Der Bildungsexperte der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Paul Fresdorf, moniert ebenfalls weniger Fachunterricht und weniger Wissensvermittlung, schlecht durchdacht aus seiner Sicht. Die Grünen-Politikerin Marianne Burkhardt-Eulitz verteidigt dagegen die Pläne als wichtige Demokratisierungsprozesse. Der Klassenrat sei an vielen Schulen schon üblich und ein Ort,
wo die Kinder auch ihre Probleme und Konflikte besprechen können, lösen und eigentlich dabei auch nur begleitet werden. Also erleben, dass ihr eigenes Handeln, ihre Konfliktlösung eben auch von Erfolg gekrönt ist.
Auch die Gremienentscheidung zum Schulbudget ist aus Ihrer Sicht sinnvoll.
Wir wollen, dass in Schule über Qualitätsentwicklung, über wofür wird Geld ausgegeben, dass da auch in einem größeren Kontext, in dem wichtigsten Gremium-Schulkonferenz, mehr diskutiert und dann eben auch bestimmt wird.
Sie hofft, dass die Schulgesetzänderungen so auch umgesetzt werden, zunächst an diesem Mittwoch im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses und kommende Woche in der letzten Plenarsitzung vor der Wahl des neuen Parlaments. Der Gegenwind dürfte sich bis dahin nicht gelegt haben.
Inforadio-Reporterin Kirsten Buchmann. Die Quarantäneregeln an den Schulen folgen seit gestern einer bundeseinheitlichen Linie. Nur noch infizierte Kinder und Kontaktpersonen sollen zu Hause bleiben, nicht mehr ganze Klassen. Wie chaotisch das werden kann, das zeigt ein Fall aus Berlin-Friedrichshain, den Inforadio-Reporter Stefan Oschwart recherchiert hat.
Dieses Geräusch wird Frieda in den nächsten 2 Wochen nicht mehr hören. Die 11-Jährige aus der 6a muss zu Hause bleiben, das heißt für ihre Eltern und die beiden Geschwister auch wieder Homeschooling, Quarantäne. Und das kam so.
Vorletzten Sonntag gab es in unserer Klasse 4 positive Fälle. Wir sind dann natürlich erstmal alle zu Hause geblieben. Am Mittwoch haben wir dann eine Reihentestung gemacht. Meiner war negativ und der Test aller anderen auch. Das Gesundheitsamt hat dann aber beschlossen, dass wir noch eine Woche zu Hause bleiben sollen. Samstag wurde ich dann krank. Am Sonntag haben wir mich dann getestet. Ich war positiv.
Auch Friedas dritter Test ist mittlerweile positiv. Die Virenlast ist hoch, so das Ergebnis. Frieda und ihre 4 Mitschüler müssen also zu Hause bleiben. Diese Mutter blickt nicht mehr durch.
Erst bekamen wir ein Schreiben, dass unser Sohn ab morgen wieder zur Schule kann. 1 Stunde später kam von der Lehrerin doch Quarantäne. Ich habe einen Widerspruch eingelegt. Ein weiteres Kind der Klasse haben die Eltern auch Widerspruch eingelegt und der Sohn darf morgen wieder die Schule besuchen. Gleiche Schule, gleiche Klasse.
Kurzum, völliges Chaos. Mittlerweile teilte die Schule den Eltern per Videokonferenz mit, dass außer den erkrankten Kindern alle anderen wieder in die Klasse können. Hin und her. Auch Daniel muss sein Kind jetzt 2 Wochen in Quarantäne zu Hause behalten. Er sagt:
Allgemein würde ich mir wünschen, dass es klare, verlässliche Regeln gibt. Und zwar sowohl für die Quarantänezeiten als aber auch für den Schulunterricht bzw. das Homeschooling. Die Kinder haben eine weitere Woche Schule verloren.
Das macht ihn wütend, sagt der Vater. Auch für Benny Theisen heißt es jetzt flexibel auf die neue Situation reagieren. Auch er stellt mittlerweile grundsätzliche Fragen.
Wir haben durchaus Verständnis für die Corona-bedingten Maßnahmen, würden uns aber vor allem einen funktionierenden Fernunterricht per E-Learning oder Videokonferenzen wünschen. Die Schule, besonders die Grundschulen, sind nach wie vor damit heillos überfordert.
Die Bildungsgewerkschaft GEW begrüßte mittlerweile die einheitlicheren Quarantäneregeln. Damit würden die Alleingänge der Länder beendet, sagt GEW-Vorsitzende Finnern. Allerdings funktioniere das nur, wenn Masken getragen würden. Damit könne man sich gut schützen, meint auch Norman Heise, der Vorsitzende des Berliner Landeselternausschusses. Zu den neuen bundesweiten Quarantäneregeln sagte er dem RBB:
Wir erleben es in der Tat, dass Schule ja nicht mehr ein starres Unterrichtsmodell haben von alle sitzen in Reihe und Glied und jeder weiß, mit wem er im Zweifelsfall Kontakt hat, sondern dass es auch Phasen von Gruppenarbeiten gibt. Also insofern ist die Kontaktnachverfolgung für alle Beteiligte weiterhin eine unübersichtliche Situation und da ist immer die Frage, wer kann garantieren, dass da eben auch wirklich alle direkt betroffenen Nachbarn in Quarantäne geschickt werden.
Ähnlich sieht das auch der Allgemeine Schulleitungsverband Deutschlands. Realitätsfern nannte deren Vorsitzende die neuen Quarantäneregeln im Inforadio.
Inforadio-Reporter Stefan Oschwart über die verwirrenden Quarantäneregeln für Schulen und Kitas. Die Brandenburger Landesregierung setzt verstärkt auf Windkraft als grüner Energiequelle. Allerdings werden in den kommenden Monaten über 400 Windkraftanlagen erstmal stillgelegt, weil ihre Förderung nach 20 Jahren endet. Bedeutet das Rückbau oder Repowering, also ersetzen durch leistungsfähigere Anlagen? Darüber wird in Potsdam diskutiert, berichtet Amelie Ernst.
Knapp 4000 Windräder drehen sich derzeit in Brandenburg und produzieren Strom. Zumindest dann, wenn der Wind weht und wenn gerade Strom gebraucht wird. Mehr dürften es allerdings auf keinen Fall werden, findet Peter Wieder, der Fraktionschef von BVB Freie Wähler im Landtag.
10% der Anlagen werden abreguliert. Und zwar, sie werden deswegen abreguliert, weil in bestimmten Zeiten zu viel Strom produziert wird und deswegen der Zubau mit weiteren Anlagen, auch das, was die SPD jetzt wieder fordert, nicht dazu führt, dass mehr Windstrom produziert wird, sondern dass mehr Überkapazitäten produziert werden. Insofern ist die Schlussfolgerung daraus die, dass man irgendwelche Ausweitung der Ausbauziele natürlich tunlichst zu unterlassen hat.
Die Freien Wähler setzen stattdessen auf mehr Photovoltaik und auf mehr Erdgas, um Flauten zu vermeiden. SPD-Fraktionschef Erik Stohn dagegen wirbt für einen moderaten Ausbau, auch der Windkraft.
Wir wollen in Brandenburg Vorreiter werden bei der Gewinnung von grünem Wasserstoff als Energiespeicher. Deswegen werden wir weiterhin erneuerbare Energien benötigen. Das betrifft die Windkraft als auch die Solarenergie.
Gleichzeitig habe man aus Fehlern der Vergangenheit gelernt, ergänzt Koalitionspartner Jan Redmann von der CDU. Die teils geringen Abstände der Windräder zu den Orten werde es bei der nächsten Generation der Anlagen nicht mehr geben.
1000 Meter ist ein Mindestabstand. Wir haben auch im Koalitionsvertrag festgelegt, dass man auch über die 1000 Meter hinaus Abstände festlegen soll, wenn es eine besondere Belastung für die Region gibt. Aber die Mindest-1000 Meter, die müssen aus unserer Sicht zwingend kommen.
Schließlich sind die Windkraftanlagen der neuen Generation auch deutlich größer als die alten. Einige der 400 alten werden also durch neue, größere ersetzt. Doch was passiert mit den Unmengen an Beton und Stahl, aus denen die gebaut sind, die erstmal abgebaut werden, fragt sich Hans-Christoph Berndt von der AfD.
Das wären Aufträge für die Brandenburg Technische Universität oder auch für die Hochschule für nachhaltige Entwicklung, sich da Konzepte auszudenken, wie man umweltgerecht, kostengünstig und möglichst schonend diesen Schrott der Energiewende da abbaut.
Für einen Großteil der alten Anlagen gäbe es allerdings schon Recyclingmöglichkeiten, betont Benjamin Raschke von den Grünen. Deshalb könnte genau das ein Zukunftsfeld werden, auch für die Brandenburger Wirtschaft.
Wir haben ja 30.000 Windräder in Deutschland und das ist ein riesiger Markt. Die bestehen aus 60% Stahl, der wieder eingeschmolzen werden kann und 30% Beton, der wiederverwendet werden kann. Und die Rotorblätter, die werden bisher nur in Bremen in einer Anlage sozusagen recycelt. Da ist noch viel Markt drin. Vielleicht siedelt sich auch jemand in Brandenburg an. Also der Markt ist jedenfalls groß genug, dass sich das lohnen würde.
Etwa 1,4% der Brandenburger Landesfläche besetzen die Windkraftanlagen derzeit. Geht es nach der rot-schwarz-grünen Landesregierung, dann sollen es bis 2030 bis zu 2% werden.
Eine Inforadio-Recherche von Amelie Ernst aus Potsdam. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nachzuhören auf inforadio.de oder als Podcast auf der Plattform Ihres Vertrauens.
Inforadio Podcast.